Liebe Schwestern und Brüder, liebe Geschöpfe unseres wunderbaren Gottes, liebe schöne Menschen, die ihr hierher gekommen seid. Die Welt ist schön und Gott ist schön. Licht ist sein Kleid, der Himmel sein Zelt. Wir haben den Psalm 104 gesungen, wir haben ihn gebetet, gesungen und gesprochen, haben die Herrlichkeit des Herrn gepriesen und die Schönheit der Erde besungen. Was war das nur für eine wunderbare Beschreibung der Welt? Die Brunnen quellen in den Tälern, die Wildesel löschen ihren Durst, die Vögel, sie singen in den Zweigen und das Land ist voller Früchte. Das Gras wächst für das Vieh, die Erde bringt das Brot hervor, Wein und Brot stärkt das Herz, so haben wir es im Psalm 104 gehört. 34 Verse lang schwelgen wir, wenn wir diesen Psalm beten, im Lob, in der Freude, in der Begeisterung über Gottes Schöpfung. Doch nach 34 Versen bricht sich die harte Realität der gottlosen Welt Bahn. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Oder wie es in der Übersetzung von Arnold Stadler heißt, die Unmenschen sollen von der Erde verschwinden. Es wäre doch so schön ohne sie. Da fallen uns in diesen Tagen des rechtsextremen Terrors von Halle und des Vernichtungskriegs in Syrien wohl viele ein, ohne die es doch so schön sein könnte auf Erden. Das Böse, die Sünde, die Gewalt, sie brechen immer wieder herein über Gottes gute Schöpfung. Das war auch dem Dichter des Psalms nicht unbekannt. Er ist ja kein Träumer, kein Realitätsverweigerer, aber er gewichtet sein Lied. 34 Verse sind der Schönheit und dem Lob des Schöpfers gewidmet und nur ein Vers den Unmenschen, den Sündern, die ein Ende nehmen sollen. Schauen wir auf unsere heutige Welt und wie sie beschrieben wird, dann verschieben sich die Gewichte. Die Emissionen nehmen weltweit zu, schreibt Generalsekretär Antonio Guterres der UN. Die Temperaturen steigen, die Folgen für Ozeane, Wälder, Wetter, Artenvielfalt, Nahrungsmittel, Wasser und letztlich Menschenleben sind bereits jetzt gravierend und dürften sich noch verschlimmern. Die Fakten sind glasklar. Die Wissenschaft legt sie seit Jahrzehnten auf den Tisch. Ich will, dass ihr handelt, als ob euer Haus brennt, schleudert uns die Enkelin einer Diakonin und die Urenkelin eines Diakoniedirektors Greta Thunberg entgegen. Ein ganz anderes Bild als im Lobpreis der Schöpfung wird hier von der Welt gezeichnet. Doch die Schlussfolgerung könnte die gleiche sein. Die Unmenschen sollen von der Erde verschwinden. Es wäre doch so schön ohne sie. Oder auf Wienerisch, wenn die Ungusteln nicht warten, das wäre schön, sie sollen sich schleichen. Doch aufgepasst. Wer allzu laut diesen Vers über die Sünder anstimmt, lebt gefährlich, zumal in unseren Breiten. Wir sind es, wir, die wir hier sitzen, wir sind es, die den großen ökologischen Fußabdruck produzieren. Wir sind es, die 70-mal so viel CO2 pro Person verbrauchen wie eine Einwohnerin des unter Hitze und Dürre leidenden Niger. Wer in den Ruf des Psalmisten einstimmt, dass die Sünder nicht mehr seien und die Ungusteln sich schleichen sollen, der findet sich allzu leicht auf der anderen Seite wieder. Selbst wer kein Flugzeug besteigt, kein Fleisch isst und Energie spart, wo sie kann, verbraucht hierzulande wohl immer noch ein Zigfaches an CO2 verglichen mit den obgenannten Bewohnerinnen des Niger. Liebe Umweltschützerinnen, liebe Umweltsünderinnen zugleich, liebe CO2-Emittentinnen und Klimakollektenzahlerinnen, der Psalmist weiß es, wir wissen es und Gott weiß es auch. Die Sünde ist nicht aus der Welt zu schaffen und genau im Wissen darum hat Gott mit den Menschen einen Bund geschlossen. Nach der Sintflut sagt Gott ja nicht zu den Menschen: So, jetzt seid's brav und ohne Sünde, sonst kommt die nächste Flut, sondern er schließt gerade dann mit den Menschen einen Bund, obwohl er weiß, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend auf ist, wie es heißt. Trotzdem soll, solange die Erde steht, nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter. Gott verspricht, ein Gott des Lebens zu sein, der den Kreislauf achtet des Lebens und bewahrt. Gott segnet die Menschen, obwohl er weiß, dass aus ihrem Geschlecht wieder Böses in die Welt kommen wird. Und Gott erneuert die Zusage, dass die Menschen die Erde bebauen und bewahren dürfen. Und was heißt das jetzt? Sollen wir die Hände in den Schoß legen? Können wir weiterleben wie bisher und schöne Psalmlieder singen als Kirche und als Einzelne? Denn der liebe Gott wird uns schon retten. Indem Gott sich auf einen Bund mit den Menschen einlässt, überträgt er uns Verantwortung. Diese Verantwortung ist jedem und jeder Einzelnen von uns übertragen und sie ist uns auch als Kirche übertragen. Dieser Bund ist kein Privileg, das uns über die Schöpfung stellt. Wir sind vielmehr Teil der Schöpfung. Der Schöpfergott hat eine Welt geschaffen, in der wir verbunden sind mit ihm und allem, was er geschaffen hat. Mit Pflanzen und Bäumen, mit den Vögeln und zu Wasser und den Tieren zu Lande. Ihnen allen gilt der Bund. Im Bund Gottes zu leben heißt also nicht, die Hände in den Schoß legen zu dürfen und den lieben Gott einen guten Mann oder eine gute Frau sein zu lassen, die es für uns schon richten wird. Den Menschen Verantwortung zu übertragen, ist aber riskant. Der Preis der Freiheit ist ihr Missbrauch. Oder wie wir auch sagen können, der Preis der Freiheit ist die Sünde. Doch Gott lässt uns in dieser Verantwortung nicht allein. Gott verlässt uns nicht, denn die Verantwortung für Gottes gute Schöpfung allein zu schultern, würde uns überfordern. Auf allem liegt der Segen Gottes, der gute Zuspruch Gottes liegt auf seiner Schöpfung. Alles Geschaffene steht unter seinem Segen und wir stehen in einer Gemeinschaft der Gesegneten. In einer solchen Gemeinschaft, da sorgt man füreinander und beutet einander nicht aus. Die Herrschaft, die Gott den Menschen über seine Mitgeschöpfe gibt, nimmt ihnen nichts vom Segen, der auf ihnen liegt. Diesen Segen gilt es zu respektieren. In Zeiten der Angst vor dem zukünftigen Unheil und in Zeiten der Leugnung der Fakten können wir als Kirche Zuversicht und Verantwortung in die öffentliche Debatte einbringen. Die Bewahrung der Schöpfung ist eine Verantwortung, die uns allen gemeinsam und jeder Einzelnen und jedem Einzelnen gegeben ist. Als evangelische Kirche sind wir ja gewiss, persönliche Verhaltensänderung und politische Maßnahmen gegeneinander auszuspielen, bringt uns nicht weiter. Es braucht politische Maßnahmen, um die Überhitzung unserer Erde zu stoppen, aber damit die Politik die nötigen Maßnahmen setzt, braucht es auch Signale der Bürgerinnen und Bürger an Sie. Wir wollen Klimagerechtigkeit und wir sind bereit dafür, auch etwas zu tun und unsere Lebensweise zu ändern. Das ist die gute evangelische Tradition, in Freiheit Verantwortung übernehmen zu wollen. Wir müssen nicht darauf warten, bis uns politische Regelungen dazu zwingen, sondern können selbst Verantwortung übernehmen für den eigenen ökologischen Fußabdruck, für die persönlichen CO2-Emissionen, aber auch für den CO2-Verbrauch unserer Pfarrgemeinden, kirchlichen Gebäude und Organisationen. Wir wollen hier Vorreiter sein und nicht Nachzügler. Die Kirchen haben ja schon vor 30 Jahren den konziliaren Prozess Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung initiiert. Und sie machen deutlich, die Frage des Umgangs mit der Schöpfung ist immer auch eine Frage der Gerechtigkeit. Wir sind miteinander verbunden, weltweit. Während wir hier Gottesdienst feiern, das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen, feiern auch die Einwohnerinnen von Kiribati auf der anderen Seite der Erdkugel Gottesdienst, sprechen das Glaubensbekenntnis. Gott ist mit uns verbunden und wir sind untereinander verbunden und tragen füreinander Verantwortung. Liebe Gesegnete, liebe Bundesgenossinnen Gottes, liebe Schwestern und Brüder Jesu, es war mein Wunsch, meine Amtszeit als Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Österreich in Gemeinden zu beginnen, die sich exemplarisch für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Diese Beispiele, in denen Christinnen und Christen Verantwortung übernehmen für weltweite Klimagerechtigkeit und Initiativen setzen, die starten vor Ort. Sie tragen das Ihre bei und sind wichtig und wegweisend. Und für alle diese Initiativen möchte ich mich bedanken. Und wir tun das nicht, wie uns manchmal irgendwelche Kritiker vorwerfen, weil sich nun auch die Kirche einer Klimahysterie anschließen würde oder weil wir als Kirche so überheblich wären, zu glauben, durch unser moralisches Handeln die Welt retten zu können. Wenn wir uns für Klimagerechtigkeit einsetzen, dann tun wir das aus unserem Glauben heraus, im Wissen um unsere Begrenztheit und Sündhaftigkeit, aber getragen vom Segen, den Gott auf uns Menschen und seine ganze Schöpfung gelegt hat. Die Klimakrise ist der aktuelle Ernstfall für das, was Gott grundsätzlich mit seiner Kirche für diese Welt will. Das ist unser Beitrag als evangelische Kirche innerhalb der weltweiten Bewegung für Klimagerechtigkeit. Oder wie es in dem Hirtenbrief der schwedischen Bischöfinnen und Bischöfe gesagt wird, wir brauchen Hoffnung, um Kraft zum Handeln zu finden. Hoffnung beginnt mit einem Loblied auf die Schönheit der Schöpfung und die Liebe des Schöpfers. Im Reich Gottes ist alles Geschenk, bevor es zur Verantwortung wird. Wir leben immer zwischen Sünde und Erlösung. Aber Umkehr ist möglich. Das Böse verschwindet nicht einfach. Doch der Glaube setzt die Sehnsucht nach dem Guten frei. Amen.